Ja, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Momentan befinde ich mich im zweiten Teil meiner Lehramtsausbildung. Nachdem ich einige Jahre studiert habe an der Universität, bin ich jetzt in dem zweiten Teil, dem sogenannten Referendariat. Und wenn ihr euch schon mal mit Lehrern unterhalten habt, die diese Zeit schon mal hinter sich gebracht haben, dann werdet ihr vielleicht gehört haben, dass das eine sehr zeitintensive Zeitspanne im Leben darstellt, wo man wirklich sehr viel zu tun hat, sehr viel geprüft wird und Druck von verschiedenen Seiten, also Leistungsdruck verspürt, was anstrengend sein kann. Aber ich muss sagen, bisher die Monate, in denen ich mich jetzt im Referendariat befinde, waren bisher auch sehr lehrreich für mich. Ich konnte viele Dinge schon lernen von guten Kollegen, bei denen ich zuschauen durfte, von meinen Seminarleitern, von denen ich lernen durfte. Und auf eine Sache legen unsere Ausbilder in diesem Referendariat wirklich sehr viel Wert. Immer wieder kommt das durch und immer wieder wird es uns nahegelegt. Und zwar geht es um die Lernziele, die wir mit einer jeden einzelnen Stunde erreichen wollen. Das Ziel, das ich in dieser Stunde habe, was ich den Schülern vermitteln möchte, darauf kommt es an. Im Idealfall, sollte nie eine Stunde einfach so irgendwie gestaltet werden, weil vielleicht die einzelnen Elemente, die ich da plane, ich habe einen richtig guten Einstieg gefunden und ich mache ihn einfach, weil ich ihn toll finde, aber er passt gar nicht zu meinem Ziel. Das darf nicht vorkommen im Idealfall. Oder weil ich einfach Dinge geplant habe, irgendwelche Inhalte, die mir so toll gefallen, das sollte nicht sein, sondern es muss immer zu diesem Stundenlernziel passen. Das Ziel, das ich mit der Stunde verfolge, das Ziel, das ich erreichen möchte, das bestimmt im Idealfall die ganze Stunde. Alle Entscheidungen, die ich treffe, was ich machen will und was ich nicht möchte, alle Dinge, die die Schüler durchführen sollen in dieser Stunde, sollen von diesem Ziel durchdrungen sein und bestimmt sein. Und genau das soll auch der Titel dieser Predigt sein. Wenn das Ziel unser Leben bestimmt. In den Sommerferien, ihr merkt, ich rechne in Schulzeiten, ne? Ferien, Schule, Ferien, also in den Sommerferien vor einigen Monaten habe ich bereits eine Predigt gehalten zum Philipperbrief, Kapitel 3, 7 bis 14. Und in diesen Versen, über die ich da gepredigt hatte, da beschreibt Paulus sehr eindringlich genau dieses Ziel, das er in seinem Leben als Christ verfolgt. Dieses Ziel, auf das er hinsteuert, das Ziel, auf das er hinlebt und diesem Ziel, dem er alles andere unterordnet. Und ich habe das da etwas mehr ausgeführt und dieses Ziel, von dem er spricht, ist die Belohnung, die Gott ihm für sein Leben geben wird. Paulus streckt sich nach diesem Ziel aus, er möchte dieses Ziel erreichen, dass er Gott wohlgefällig lebt und sein Leben für Gott hingibt, um diese Belohnung von Gott eines Tages zu erreichen. Und heute möchte ich nahtlos an diesem Text anknüpfen, also ab Vers 15, Philipper 3, ab 15 bis 21. Diese beiden Texte, also das davor und das, was wir heute durchnehmen werden, die sind ganz eng miteinander verknüpft. Und beide sind von diesem Zielgedanken durchdrungen. Also die hängen ganz eng zusammen. Paulus spricht von diesem Ziel, auf das er sein ganzes Leben ausrichtet. Und durch dieses Ziel wird sein ganzes Leben bestimmt. Und ich möchte mit euch drei Prinzipien aus diesem Text heute entnehmen, die wichtig sind für uns, wenn wir von diesem Ziel her denken, das Paulus formuliert hat. Die Belohnung bei Gott zu bekommen, von Gott zu bekommen, wenn wir bei Christus sind. Und ich lese euch aus Philipper 3 die Verse 15 und 16 erst einmal vor. Da sagt Paulus: So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Ein erstes Prinzip: Wenn das Ziel unser Leben bestimmt, dann halten wir an der Erkenntnis fest. Ich glaube schon, dieser erste Satz dieses Textes, dieses Verses 15, der wirft einige Fragen auf, die wir nur aus dem Zusammenhang heraus erklären können. Wenn wir den Vers alleine nehmen würden, dann würden wir vielleicht schneller an unsere Grenzen stoßen bei der Erklärung. Paulus schreibt hier von Menschen, die vollkommen sind. Was meint er denn mit vollkommenen Menschen? Sind das Christen, die nicht mehr sündigen? Sind das vielleicht Menschen, die schon Christus gleich geworden sind, die nahezu perfekt sind? Meint Paulus hier vielleicht ganz besonders heilige Nachfolger Jesu? Oder was meint er mit, wenn er Leute anspricht, so viele nun vollkommen sind? Was meint er mit dieser Vollkommenheit? Und an dieser Stelle finde ich, es ist hilfreich, einmal zu überprüfen, wie wird dieses Wort sonst in der Bibel gebraucht, das Paulus hier benutzt. Und dieses griechische Wort finden wir zum Beispiel im 1. Korintherbrief in Kapitel 14, Vers 20. Da benutzt Paulus das gleiche Wort, wenn er sagt, Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Verstand aber seid, jetzt kommt das Wort, Erwachsene. Das ist das gleiche griechische Wort, das hier mit vollkommen übersetzt ist. Erwachsen und vollkommen. Ja, würden wir vielleicht nicht immer so gleichsetzen, aber das wird in diesen beiden Fällen so übersetzt. In Epheser 3 benutzt Paulus das nochmal, Vers 14, da sagt er, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der, jetzt kommt das Wort, vollen Reife Christi. Also erwachsen, volle Reife erreichen, das geht alles in eine ähnliche Richtung. Also diese Vollkommenheit, die können wir hier auch mit erwachsen sein oder mit ausgewachsen, ein bestimmtes Level erreicht haben, übersetzen. Und ich glaube, das macht hier in dem Zusammenhang auch am meisten Sinn, weil wir aus anderen Bibelstellen eben ableiten können, dass wir Christen auf dieser Welt nie perfekt sein werden. Wir sind immer noch Menschen, die fallen. Wir sind immer noch Menschen, die sündigen, die andere enttäuschen. Wir müssen nur unsere Augen aufmachen, dann sehen wir es. Oder erleben es selber oder verursachen es bei anderen. Wir sündigen immer noch und wir werden auf dieser Erde nie diesen Status perfekte Vollkommenheit erreichen, wie wir es vielleicht Gott zuschreiben können, wie es auf Jesus selbst zutrifft. Aber wir können durchaus als Christen reif, im Glauben gefestigt, bewährt in der Nachfolge, so können wir beschrieben werden. Und ich glaube, an diese Menschen wendet sich Paulus hier, wenn er sagt, die vollkommen sind, die erwachsen sind, die reif sind. Das sind die bewährten Nachfolger, an die er sich hier wendet. Aber wozu fordert Paulus eben diese Christen auf? Er sagt, sie sollen darauf bedacht sein, Vers 15. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Da fragt man sich doch jetzt sofort, worauf denn? Also wir sollen darauf bedacht sein, das weist ja auf etwas hin. Worauf denn, Paulus? Und hier ist der Zusammenhang wichtig, das, was wir beim letzten Mal, also die Verse, die davor stehen, die wir beim letzten Mal behandelt haben. Paulus beschreibt einige ganz wichtige Aspekte seines Lebens. In Vers 7 sagt er, alles, was mir Gewinn war, alles, was ich erreicht habe, alles, was mich irgendwie abgehoben hat von der Menge, und Paulus war abgehoben von der Menge, er war wirklich eine besondere Person in der jüdischen Welt damals. All das, was ich früher hatte, dieser Gewinn, den achte ich als Verlust. Das ist für mich nichts mehr wert. Das bringt mich nicht näher zu Gott, das bringt mich nicht irgendwie weiter, sondern das sind Dinge, die ich irgendwie selber getan habe, aber um Christi willen achte ich das als Verlust. Und dann sagt Paulus weiter in Vers 13, ich vergesse alles, was hinter mir liegt. All diese Dinge, die früher Gewinn waren, die vergesse ich, die blende ich aus, die lasse ich hinter mir und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Nach diesem Ziel, das vor mir ist, nach dem strecke ich mich aus. Und in Vers 14 spitzt Paulus das noch zu und er sagt, ich jage sogar auf dieses Ziel hinzu. Und da benutzt er das gleiche Wort, das er benutzt hat, wenn er davon schreibt, wie er die Gemeinde gejagt hat, verfolgt hat. So verfolgt er jetzt dieses Ziel. Paulus sagt, lasst uns darauf bedacht sein. Lasst uns diese Erkenntnis, dass all das, was früher Gewinn für uns war, all das, was wir früher so hochgeachtet haben, als wir noch nicht von Jesus ergriffen waren, lasst uns das hinter uns lassen, vergessen. Und lasst uns ausstrecken nach dem, was vor uns ist. Lasst uns diese Erkenntnis nicht locker lassen. Wisst ihr, manchmal ist es in unserem Leben so, dass wir eine Erkenntnis haben. Uns wird irgendetwas deutlich, uns wird irgendetwas klar oder wichtig. Und nach einer kurzen Zeit finden wir es vielleicht theoretisch immer noch wichtig, aber es beeinflusst unser Herz gar nicht mehr so wirklich. Es beeinflusst gar nicht mehr so wirklich unser Leben, unser Handeln, das, was wir tun, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Diese Erkenntnis, die wir hatten, die ist vielleicht irgendwo im Hinterstübchen noch da, aber die hat keine Auswirkungen mehr. Und Paulus fordert hier genau darauf auf. Er erinnert noch einmal daran, das Alte, den alten Gewinn für Verlust halten, ihn vergessen und sich darauf ausstrecken, auf das Ziel hin, bei Gott zu sein, sein Leben für Gott einzusetzen. Und dieses ganze Kapitel 3 ist von diesem Ziel und von diesem Hinstreben auf dieses eine Ziel hin bestimmt und durchdrungen. Und auch unser Text hier geht genau von diesem Ziel aus, das wir als Christen haben. Und für Paulus ist hier klar an dieser Stelle, dass alle Christen, alle die reif sind, wie er sagt, die vollkommen sind, für die ist das ganz klar das Ziel. Wenn wir reife Christen sind, dann lasst uns das festhalten. Lasst uns diese Erkenntnis nicht aus der Hand gleiten, dass wir auf das Ziel hinsteuern. Dass wir nicht irgendwo im Leben herumlaufen, nicht irgendwo etwas nur mitnehmen wollen, sondern wir als Christen, als reife Christen, wir haben ein Ziel, unser Leben ganz Gott zur Verfügung zu stellen. Uns ganz auf Gott auszurichten, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, um bei Gott anzukommen. Und deswegen ermutigt Paulus die Geschwister in der Gemeinde in Philippi, daran zu denken. Diese reifen Christen sollten sich das immer wieder in Erinnerung rufen, worum es eigentlich im Kern ihres Lebens als Christen geht. Was ist eigentlich der Kern im Leben eines Christen? Es geht nicht um Erfolg, es geht nicht um Karriere, es geht nicht um ein bequemes Leben, es geht nicht um Luxus, sondern es geht um ein Leben, das ganz Jesus gehört. Mit aller Entschlossenheit, mit aller Konsequenz, und man könnte vielleicht auch hinzufügen, mit aller Radikalität. Und in Vers 16 finden wir dann noch einmal die Aufforderung, zu dem zu halten, was man bereits hat. Also die Erkenntnis, die wir haben, Paulus fordert nochmal auf, haltet daran fest. Das, was ihr schon verinnerlicht habt, das lasst euch nicht nehmen. Haltet daran fest, weicht keinen Zentimeter davon zurück. Die Gemeinde in Philippi, die sollte diese Erkenntnis festhalten, bewahren und umsetzen. Und deshalb hier vielleicht auch die erneute Anweisung an die Gemeinde, zweifach an dieser Erkenntnis festzuhalten. Ich denke, den meisten von uns ist noch durch das Luther-Musical oder vielleicht durch die Vorträge von Ralf Schowalter die Geschichte von Martin Luther im Hinterkopf. Martin Luther hatte ein ganz besonderes Bekehrungserlebnis. Er studierte schon lange die Bibel, er war schon längere Zeit Mönch und war Gelehrter, er war Professor und lehrte sogar die Bibel. Aber irgendwann sitzt er in, höchstwahrscheinlich im Turm des Wittenberger Klosters, wo er lebte, und las Römer Kapitel 1. Und in dieser Situation traf ihn auf einmal die Erkenntnis, dass ein Mensch nur aus Glauben gerettet werden kann. Luther versuchte vorher so viel zu tun, um Gott zu gefallen, um Menschen zu gefallen, um Gott irgendwie gnädig zu stimmen. Er hat diesen gnädigen Gott gesucht und nicht gefunden, weil seine eigene Leistung im Mittelpunkt stand. Und hier in diesem Turm hat er das sogenannte Turmerlebnis, das ihn ja darauf aufmerksam macht, du wirst aus Glauben gerettet, nicht aus dem, was du tust oder leistest. Und diese Erkenntnis dort oben im Stübchen seines Turmes, wo er die Bibel studierte, wo er Römer 1 las, veränderte Luthers Leben, veränderte Europa, veränderte wahrscheinlich sogar die Welt im gewissen Sinne, durch das, was er dann losgetreten hat. Luthers Erkenntnis von der Gnade Gottes, von der Errettung durch Glauben, beeinflusste sein ganzes Leben. All seine Schriften, die er verfasste, all seine Vorlesungen, die er hielt in der Universität, vor anderen Studenten, wo er predigte in den Kirchen, das war von dieser Erkenntnis durchdrungen. Und Luther hielt an dieser Erkenntnis fest. Und das gipfelte darin, dass Luther sogar am Reichstag, also in einer weltlichen Versammlung, wo eigentlich Theologie nicht wirklich besprochen wird, aber dort wird Luther hinzitiert vor den deutschen Kaiser, vor die Fürsten, die hier regierten. Und selbst in diesem Punkt steht Luther und hält an seiner Erkenntnis fest. Das ist ein Beispiel für uns, wie wir an der Erkenntnis festhalten, wie das, was uns, was wir verinnerlicht haben, wie wir es nicht loslassen. Und ich glaube, es liegt auf der Hand, dass wir heute erkennen, dass dieser Aufruf von Paulus auch uns Christen heute gilt. Auch heute wir im modernen Deutschland brauchen die Erinnerung dass es im Leben nicht auf menschliche Leistungen, nicht auf unsere Errungenschaften ankommt, sondern nur darauf, dass wir auf das richtige Ziel hinsteuern. Wenn wir im Leben auf ein falsches Ziel hinsteuern, dann machen wir etwas verkehrt, dann laufen wir in die falsche Richtung. Und wir brauchen immer wieder die Erinnerung, dass wir diese Erkenntnis, die wir vielleicht gehabt haben, als wir uns für Jesus entschieden haben, dass wir die uns nochmal in Erinnerung rufen. Was war es eigentlich, was mich zu Gott gezogen hat? War es meine eigene Leistung? War es das, was ich tun konnte, dass ich mir auf die Schulter klopfen konnte? Oder war es die Erkenntnis, dass nur Jesu tot am Kreuz für mich den Weg zu Gott freigemacht hat und dass mein Leben jetzt auf Jesus, auf dieses Ziel hin ausgerichtet sein sollte? Wir dürfen uns diese Erkenntnis nicht aus der Hand reißen lassen. Wir dürfen die Erkenntnis des Evangeliums nicht alltäglich werden lassen. Liebe Geschwister, das möchte ich ganz deutlich sagen. Wir müssen uns immer wieder von diesem Evangelium ergreifen lassen. Wir denken manchmal, Evangelium ist für jemanden, der noch nicht bekehrt ist. Der muss das Evangelium hören, der muss einmal die Gnade annehmen und dann können wir uns mit den Briefen beschäftigen oder mit irgendetwas anderem aus der Bibel. Das Evangelium ist das, was unser Leben jeden Tag neu wieder beeinflussen muss. Das Evangelium ist das, was uns Gnade schenkt, was uns Gnade deutlich macht. Jeden Tag wieder zu verstehen, was bedeutete es, dass Jesus am Kreuz starb für mich. Welche Auswirkungen hat das für mich? Nicht nur an einem bestimmten Tag in meinem Leben, sondern heute. Was bedeutet es für mich heute, dass Jesus am Kreuz starb? Ich wünsche uns, dass wir uns damit immer wieder auseinandersetzen und dass dieses Evangelium, diese Botschaft, diese Nachricht von Gottes Gnade uns wirklich durchdringt. Lasst uns an dem Evangelium festhalten, das wir aus der Bibel kennen. Wenn das Ziel unser Leben bestimmt, dann halten wir an dieser Erkenntnis fest, weil wir am Ziel ankommen wollen und uns nicht durch eigene Leistung oder durch andere Menschen von diesem Ziel abbringen lassen wollen. Der zweite Punkt, die Verse 17 bis 19. Wenn das Ziel unser Leben bestimmt, dann orientieren wir uns an guten Vorbildern. Ich lese euch diese Verse. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. In diesem zweiten Textabschnitt liefert Paulus uns einen weiteren interessanten Aspekt, den sich wohl die wenigsten Menschen anmaßen würden, so auszusprechen, wie Paulus es hier tut. Ich zumindest tue mich schwer damit. Und zwar fordert Paulus die Philipper auf, ihm selbst nachzuahmen. In manchen Übersetzungen steht, mit mir Christus nachzuahmen, aber das Christus taucht in dem Text nicht auf. Das ist eine Interpretation in manchen Übersetzungen, zum Beispiel in der neuesten Luther-Übersetzung. Hier sagt Paulus, ahmt mir nach. Und dieses Nachahmen, also nicht nur ihm, sondern er sagt, ahmt mir nach und ahmt auch denen nach, die genauso leben wie ich, die genauso wandeln wie ich. Und dieses Wort nachahmen, das bedeutet ja so viel wie nachmachen oder etwas genauso machen wie jemand anders. Und fand ich interessant, dass das griechische Wort, das Paulus hier benutzt, davon leiten wir heute das Wort Imitator ab. Ein Imitator ist jemand, der einer anderen Person so nachmachen kann, dass man sie fast verwechseln könnte. Manchmal gibt es Stimmenimitatoren, die machen die Stimme so ganz unverwechselbar nach oder das Verhalten einer anderen Person machen die so nach und das wird meistens etwas lustig dargestellt. Aber das sind Menschen, die andere ganz stark nachmachen können. Die jungen Menschen kennen vielleicht Matze Knob, das ist so ein Imitator, der das auf sehr interessante Art und Weise oft hinkriegt. Und genau darum geht es hier, genau das meint Paulus. Macht mir genau nach. Ahmt dem nach, was ich getan habe. An anderen Stellen fordert Paulus und die Bibel uns dazu auf, auch nachzuahmen. In 2. Thessalonicher zum Beispiel 3, 7 und 8, da sagt Paulus, ey ihr Thessalonicher, ich habe euch ein sehr gutes Beispiel hinterlassen. Ich war nicht faul bei euch, ich habe gearbeitet, ich habe ein gutes Leben bei euch geführt. Ahmt mir nach. Er liefert da sogar die Begründung für das, dafür, dass sie ihm nachahmen sollten. Die Menschen brauchten ein Vorbild, ein gutes Vorbild, an dem sie sich orientieren können. Das ist auch, liegt auch auf der Hand. Damals hatten die Menschen noch nicht die Bibel, so wie wir sie heute haben. Die Briefe wurden ja gerade erst geschrieben an die Gemeinden. Die Evangelien wurden gerade erst verfasst. Nur das Alte Testament lag vor und die Menschen wussten doch gar nicht ganz genau, außer durch Predigt, wie soll denn ein gutes Leben als Christ aussehen? Was ist denn wohlgefällig? Wir gucken in die Bibel, aber die damals hatten nichts. Die mussten auf Paulus schauen. Die haben auf Petrus geschaut, auf Jakobus, auf Johannes, auf andere geistliche Leiter, die ihnen vorangegangen sind. Das waren leuchtende Vorbilder für die ersten Christen. Und auch im Hebräerbrief 13, Vers 7 finden wir eine wichtige Aufforderung. Da sagt der Autor, gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Das gleiche Wort. Wir sollen unsere Leiter anschauen, wie sie ihr Leben mit Jesus führen und wir sollen ihren Glauben nachahmen. Wir sollen sie nicht kopieren, aber wir sollen schauen, wie sie mit Gott leben. Wie sieht die Beziehung eigentlich aus? Wie lassen sie ihr Leben von Gott bestimmen und leiten? Und das ist ein Prinzip, das wir nachahmen sollen. Dazu fordert Paulus und die Bibel ganz eindeutig auf. Wir als Christen brauchen Anleitung. Wir brauchen Menschen, die uns in der Nachfolge ein, zwei, drei oder noch mehr Schritte voraus sind und auf dem Weg helfen, weil wir eben keine Einzelkämpfer sind, die sich selbst überlassen sind. Und deswegen sagt Paulus das hier klipp und klar, nehmt euch gute Vorbilder, wenn ihr am Ziel ankommen wollt. Ahmt mir nach. Und in den Versen 18 und 19 zeigt Paulus dann negative Beispiele auf, die die Gemeinde beeinflussen können. Aus dem Zusammenhang wird nicht ganz deutlich, welche Menschen er denn hier jetzt anspricht. Er sagt, viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind. Es wird nicht ganz klar, welche Menschen Paulus hier anspricht, aber es sind auf jeden Fall Menschen, die Christen der Gemeinde irgendwie beeinflussen können. Und deswegen hatte Paulus schon im Vorfeld immer wieder vor diesen Menschen gewarnt. Er sagt, ich habe euch schon oft davon gesagt und jetzt sogar unter Tränen. Das geht mir so nahe, ihr liegt mir so am Herzen und die Gefahr ist anscheinend so groß, dass Paulus sogar hier in Tränen steht. Diese Menschen sind Feinde des Kreuzes Christi, steht in Vers 18. Nun, damit ist der Kern des Evangeliums gemeint. Wenn jemand ein Feind des Kreuzes Christi ist, dann verleugnet er oder sie das, was Jesus am Kreuz getan hat. Dann ist genau diese Erkenntnis, von der ich erst gesprochen habe, des Evangeliums eben nicht mehr festgehalten, sondern losgelassen. Wenn jemand ein Feind des Kreuzes Christi ist, dann ist ihm die Gnade, die Gott uns anbietet, egal. Weil erst durch das Kreuz Christi, die Gnade Gottes und seine Liebe zu uns Menschen überhaupt erst wirksam und möglich geworden ist. Und diese Botschaft wird anscheinend von diesen Menschen verworfen. Sie sind sogar Feinde dieses Evangeliums. Und Paulus führt weiter in Vers 19 aus, was diese Menschen noch kennzeichnet. Er sagt, ihr Weg führt ins Verderben. Also die ewige Trennung von Gott, das sind nicht Menschen, die im Himmel ankommen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Ihr Ende ist das Verderben. Sie sind nur durch eigene Lust und Laune bestimmt. Es steht, ihr Gott ist der Bauch. Also die treffen im wahrsten Sinne des Wortes Entscheidungen aus dem Bauch heraus, lassen sich von dem leiten, wozu sie gerade Lust haben und lassen sich davon bestimmen. Und schlussendlich wird deutlich, dass sich ihr Leben nur um Irdisches dreht. Er sagt, die sinnen auf Irdisches. Es bezieht sich nur auf Dinge auf dieser Erde, nur etwas, was hier erreicht werden kann. Ihr Blick geht nicht weiter, sie haben keine Ewigkeitsperspektive, nur bis zum Tod und dann ist das Leben aus. Das scheint die Devise dieser Menschen zu sein. Und interessant finde ich ist, dass Paulus den Vers 18 mit denn anfängt. Also er schreibt, ahmt mir nach und dann, denn viele andere sind Feinde dieses Evangeliums. Und dieses denn, das leitet ja immer so eine Begründung ein oder bezieht sich auf das Vorherige. Und man kann hieraus schließen, dass Paulus sagt, nehmt euch gute Vorbilder, denn es gibt so viele von diesen schlechten Vorbildern. Und die sind überall um uns herum. Die beeinflussen uns. Die stehen in unserer Umgebung und wir lassen uns von ihnen so leicht beeinflussen, so leicht dahin verführen, dass wir diese Erkenntnis des Evangeliums loslassen. Und dass wir damit in der Gefahr stehen, uns von Christus zu entfernen. Bei kleinen Kindern kann man immer sehr gut merken, finde ich, oder feststellen, wie gerade sie durch Vorbilder lernen. In der Pädagogik spricht man auch von Lernen am Modell. Man hat also ein Modell, das man sich anschaut, das sind dann die Eltern oder andere Erwachsene, und schaut sich von ihnen etwas ab und macht das genauso. Als unser Markus noch sehr viel kleiner war, habe ich mal beim Essen festgestellt, er saß neben mir, und ich habe festgestellt, wie er mir jede Bewegung, die ich machte beim Essen oder beim Trinken, nachmachte. Er hat sogar genau geguckt, dass er die Finger genau so, wie auch immer die gerade waren, genau so hält wie ich. Und ich merkte, ich schaute so zu ihm rüber und ich merkte, wie er immer wieder guckte zu mir und dann selber nachprobierte mit seiner Hand und den Finger so, Papa macht das so. Er hat wirklich genau jede einzelne Bewegung versucht zu kopieren von dem, was ich gemacht habe und dadurch gelernt. Oder auch beim Redenlernen der Kinder stellen wir es auch immer wieder fest, dass die Kinder auf einmal Ausdrücke benutzen oder Wörter benutzen, von denen sie keine Ahnung haben, was sie bedeuten, aber die haben die irgendwie mal bei uns gehört, aufgeschnappt und verwenden die jetzt. Und irgendwann kommt dann hoffentlich auch die Bedeutung für sie dazu, dass sie verstehen, was sie da sagen. Kinder lernen am Modell. Sie lernen durch ein Vorbild, das wir ihnen geben. Dadurch machen sie die ersten Schritte. Dadurch kommen sie im Leben voran. Dadurch werden sie befähigt, gute Entscheidungen zu treffen. Und als Christen können wir genauso von reiferen und erfahreneren Christen lernen, indem wir nachahmen, weil, jetzt ist das Wichtige, weil diese reifen Christen Jesus nachahmen. Das ist der wichtige Punkt. Paulus ahmte Jesus nach und deswegen können die anderen ihm nachahmen, weil sie dann auf dem richtigen Weg sind. Vielleicht hast du bisher immer gedacht, dass du gut alleine durch das Leben kommst. Ich hoffe, dass du merkst, dass du Vorbilder brauchst, um wirklich wirksam für Jesus zu leben und zu wirken. Jeder von uns braucht Vorbilder. Das ist ein zutiefst biblisches Prinzip. Und ich wünsche dir, dass du dir Vorbilder suchst für dein Leben als Christ. Lerne von anderen Menschen und lass dich an die Hand nehmen im Glauben. Lass dich begleiten auf dem Weg, ein Stück weit mittragen. Vielleicht merkst du, dass deine Ehe einfach nicht gut läuft, dass da vielleicht viel Sand im Getriebe ist. Dann brauchst du gute Vorbilder, die dir Hilfestellung geben können. Die jungen Menschen in unserer Gemeinde brauchen gute Vorbilder, die ihnen zum Beispiel gute Ehen vorleben, die ihnen zum Beispiel gute Leiterschaft vorleben. Wie sollen junge Menschen selber zu Leitern werden, wenn sie nie mit herangenommen werden? Wir können immer viel schimpfen, wir können immer viel sagen, Mann, die jungen Leute, die können noch nicht mal einen Akkuschrauber bedienen. Da schließe ich mich mal mit ein. Aber wenn niemand uns einen Akkuschrauber an die Hand gibt und uns zeigt, wie es praktisch geht, dann werde ich es nie tun können. Versteht ihr dieses kleine Beispiel? Wir brauchen Vorbilder, nicht unbedingt beim Akkuschrauber da auch, aber gerade bei den wichtigen Dingen in unserem Leben, wo es um praktische Nachfolge geht, wo es darum geht, wie wir ein Leben mit Gott erfolgreich bestreiten können, dann brauchen wir Vorbilder. Wir brauchen Menschen, die uns an die Hand nehmen und voranbringen. Es kann aber auch sein, dass du einfach Begleitung durch Schwierigkeiten in deinem Leben benötigst. Dann suche dir Vorbilder, die vielleicht selber schon diesen Weg gegangen sind und die dir dahin durchhelfen können. Wenn das Ziel unser Leben bestimmt, dann orientieren wir uns an Vorbildern. Das ist ein wichtiges Prinzip, das Paulus uns hier weitergibt. Und wir kommen zu den letzten beiden Versen, 20 und 21. Wenn das Ziel unser Leben bestimmt, dann erwarten wir Christus. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zu Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. In diesen letzten beiden Versen des dritten Kapitels zeigt Paulus nochmal einen weiteren ganz wichtigen Kontrast auf. In Vers 19 sagt er, diese Menschen, die Feinde des Kreuzes sind, die Sinnen, die richten sich nur auf Irdisches aus, sagt er. Und jetzt macht er den Kontrast, wir aber, wir als Nachfolger Jesu, unser Bürgerrecht ist nicht irdisch, sondern unser Bürgerrecht ist im Himmel. Er sagt, er macht diesen ganz deutlichen Kontrast auf. Wir haben eine Perspektive, die über dieses Irdische, über all das, was wir hier auf der Erde erleben, hinausgeht. Unser Leben hört nicht erst beim Tod auf. Unser Leben hört niemals auf, weil wir mit Gott immer weiterleben können. Wenn der Tod da ist, dann geht das Leben erst richtig los. Dann geht es erst richtig los bei Gott. Und das für eine Ewigkeit, für immer, ohne Ende. Und da, also wir können uns gar nicht ausmalen, auf welch schönes Ziel wir hinsteuern. Wir haben eine Perspektive, wir haben ein Ziel, auf das es sich zu warten lohnt. Und man kann sagen, im Prinzip hat jeder Christ eine doppelte Staatsbürgerschaft. Ja, wir sind noch Staatsbürger hier in Deutschland, aber wir haben ein Bürgerrecht, das uns niemand auf der Welt nehmen kann. Auch wenn in Deutschland die doppelte Staatsbürgerschaft ganz abgeschafft werden sollte, wir haben sie immer noch. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, bei Gott. Niemand kann es dir entreißen, wenn du ein Kind Gottes bist. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Es wird uns von Gott erhalten. Aber bis wir dieses Bürgerrecht im Himmel wirklich in vollen Zügen erleben können, bis wir Gott leibhaftig sehen, bis wir all die Herrlichkeit sehen, all das sehen, was wir hier noch nicht verstanden haben. Bis dahin warten wir auf Christus. Paulus sagt, von woher, also vom Himmel aus, auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Das ist das, was wir in der Zwischenzeit tun. Und dieses Erwarten ist nicht nur ein passives Warten, bei dem man irgendwie die Zeit vertreibt oder versucht, die Zeit totzuschlagen und ja, okay, hoffentlich kommt er irgendwann mal und ich sitze so lange rum und warte, sondern Paulus verwendet hier einen kräftigen Ausdruck im Griechischen, der ein ganz aktives, ein ganz sehnsüchtiges Warten deutlich macht. Ihr merkt, ich spiele gerne mit den Wörtern. Das gleiche Wort, das Paulus hier benutzt für das Warten, benutzt er im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 19, und da schreibt er, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Ein sehnsüchtiges Harren, ein sehnsüchtiges Warten, das ist das, was Paulus hier meint. Unser Bürgerrecht ist in dem Himmel und als Christen warten wir hoffentlich sehnsüchtig auf dieses Ziel, dass Jesus wiederkommt als Retter. Jesus war schon als kleines Kind hier. Wir feiern bald Weihnachten. Das ist das, woran wir uns erinnern. Aber wir warten eigentlich auf das zweite Kommen. Und dafür ist ja auch die Adventszeit da, dass wir uns diese Wartehaltung nochmal vor Augen führen. Wir warten jetzt nicht auf Jesus als Kind. Wir warten darauf, dass Jesus auf diese Erde wiederkommt als unser Retter. Als derjenige, der uns erlösen wird von all dem, was wir jetzt noch erleben. All die Probleme, all das Leid, all die Krankheiten, all die Schwierigkeiten, in denen wir stecken. Jesus wird uns daraus erretten. Und das ist der Moment, auf den wir hoffentlich sehnsüchtig warten. Ich wünsche uns, dass wir da wirklich so eine Erwartungshaltung zeigen. Und wenn dieser Moment endlich eintrifft, dann wird alles für uns anders sein. Wenn Jesus als unser Retter wiederkommt auf diese Welt, dann sagt Paulus, dann wird der Leib der Niedrigkeit, den wir jetzt haben, unser Körper, wird umgestaltet. All das, was uns jetzt in unserem menschlichen Körper vielleicht einengt, was uns Schwierigkeiten bereitet, all die Krankheiten, die wir erleben müssen, die Folge der Sünde sind, all das, all die Fehler, die wir vielleicht mit uns herumschleppen, die einfach diese Unvollkommenheit, die uns durch unsere menschliche Begrenztheit gegeben ist, die wird umgestaltet werden und jetzt halten wir uns fest, wir werden Christus gleichförmig gemacht. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch das vorstellen, was das bedeutet, wenn Jesus als Retter wiederkommt, dass wir Jesus Christus gleichförmig gestaltet werden? Dass wir diesen Körper einfach mal sein lassen und dass wir Jesus ähnlich sein werden? Wisst ihr, was das bedeutet? Es ist ein unglaublicher Gedanke. Es ist eine unglaubliche Zukunft, die uns erwartet als Christen, wenn wir uns von diesem Ziel bestimmen lassen und wenn wir Christus erwarten. Dieses Warten und Herbeisehnen, dieses einen besonderen Moments, bis Christus wiederkommt, kann man vielleicht mit Kindern vergleichen, die sich in der Weihnachtszeit auf Weihnachten freuen und ausmalen, wie schön die Geschenke sein werden, die sie sich ja gewünscht haben und hoffen, von den Eltern oder Großeltern zu erhalten. All die Geschenke, Mann, was könnte man damit alles anfangen? So viele schöne Spielsachen oder ein neues Fahrrad oder was auch immer, so viele tolle Dinge. Und man malt es sich aus und wartet auf diesen Moment der Bescherung, wenn denn endlich die Geschenke ausgepackt werden. Und umso näher Weihnachten kommt, umso ungeduldiger können sie werden. Oder man kann es mit einer werdenden Mutter vergleichen, die ein oder andere Schwangere ist ja hier im Raum, die das Ende ihrer Schwangerschaft erwartet, um vielleicht auch all die Strapazen der letzten Schwangerschaftswochen endlich hinter sich zu haben und das Kind endlich im Arm zu halten. Ja, und all die Anstrengungen der Schwangerschaft und Geburt hinter sich zu lassen. Endlich am Ziel angekommen zu sein. Und für mich ist dieser Gedanke der Erwartung Jesu und diese Umwandlung, die wir erleben werden, ein ganz faszinierender Gedanke. Es ist ein Gedanke, der mir Trost spendet so oft, der mir aber auch Hoffnung schenkt. Hoffnung, auch die Lieben wiederzusehen, die uns vielleicht schon vorangegangen sind. Liebe Geschwister, vielleicht läuft in unserem Leben nicht immer alles rund. Vielleicht geht es den anderen besser als uns. Vielleicht denken wir manchmal, dass alles den Bach runtergeht in unserem Leben, dass wir viele Dinge nicht verstehen. Vielleicht hast du mit vielen Rückschlägen zu kämpfen oder mit Krankheiten in deinem Leben. Vielleicht hast du Verlust erlebt. Vielleicht hast du mit Kämpfen zu schaffen. Aber unser Bürgerrecht ist im Himmel und das kann uns niemand nehmen. Und es ist uns garantiert und wir können uns darauf freuen, dass Jesus, wenn er wiederkommen wird, und Paulus sagt, er kommt als Retter wieder, uns herausreißen wird aus dieser Welt, aus all dem Leid, aus all den Schwierigkeiten, die wir erfahren und uns zu sich in den Himmel mitnehmen wird, wo es kein Leid mehr geben wird, wo es keine Tränen mehr geben wird, wo es keine Enttäuschung mehr geben wird, keine Sünde, nichts Negatives, nichts Böses, nichts Schlechtes, nur noch Gott und nur noch Herrlichkeit. Das ist der Moment, auf den wir leben und auf den es sich zu warten lohnt. Das ist der Moment, auf den ich hinstreben möchte. Und lasst uns gerade in dieser Adventszeit, die jetzt eingeläutet wurde, lasst uns nicht in diesen Advents- oder Weihnachtsstress verfallen, sondern lasst uns das besonders nutzen, um diese Erwartung auf Christus als Retter wachzuhalten. Paulus zeigt uns hier auf, wie sein Leben als reifer und erfahrener Nachfolger Jesu aussieht. Er streckt sich mit aller Macht aus auf das Ziel hin, um es zu erreichen. Das Ziel bei Gott, bei Jesus. Und wenn dieses Leben, wenn unser Leben von diesem Ziel her bestimmt wird, dann halten wir an der Erkenntnis Jesu mit aller Macht fest. Dann lassen wir uns das nicht aus der Hand reißen. Dann machen wir uns das immer wieder neu bewusst. Zweitens, dann orientieren wir uns an guten Vorbildern, weil sie uns helfen, das Ziel zu erreichen. Sie können uns durch die nächsten Schritte hindurchführen, hindurchleiten. Und drittens, dann erwarten wir Christus als unseren Retter. Wir alle leben in unserem Leben nach Zielen, ob es bewusst ist oder unbewusst. Wir haben bestimmte Ziele in unserem Leben, die wir erreichen wollen, nach denen wir leben. Und dieses von dir gesteckte Ziel in deinem Leben wird alle wichtigen Entscheidungen deines Lebens und alle Handlungen in deinem Leben maßgeblich beeinflussen, ob du es willst oder nicht. Wir ordnen uns immer unseren Zielen unter. Unsere Handlung wird immer von unseren Zielen bestimmt. Wovon bist du bestimmt in deinem Leben? Welches Ziel bestimmt dein Leben? Amen.